Bist du gesegnet? Manche Gesichter glauben's. Du bist gesegnet, weil du ein Kind Gottes bist. Ich war jetzt, wir haben jetzt intensive Zeit gehabt, wir waren in Salzburg und am Freitag bin ich dann noch weiter runter nach Ostösterreich gefahren, weil ein Onkel von mir gestorben ist und das Begräbnis war am Freitagvormittag. Und ich habe wieder mal gesehen den Unterschied von einer Verabschiedung, wo diese Hoffnung, diese Gewissheit da ist, dass die Person beim Herrn ist und dass wir diese Person wiedersehen werden. Dass wir in alle Ewigkeit Gemeinschaft haben werden. Dieses tiefe Bewusstsein, wenn wir jemanden verlieren, der uns lieb und teuer ist, zu wissen, hey, er ist uns nur vorausgegangen. Und er ist uns nicht nur vorausgegangen, sondern er ist jetzt an einem Ort, wo es ihm total gut geht. Besser kann es nicht sein. Und dieser Ort, der steht auch mir zur Verfügung. Weil Jesus Christus uns erlöst hat. Nicht, weil ich alles richtig mache, nicht, weil ich vollkommen bin, genauso wie es keine Gemeinde gibt, die vollkommen und perfekt ist. Und leider werden auch Menschen verletzt in Gemeinden und ähnlichen Dingen. Aber mit Gott können wir all diese Dinge auch überwinden und ein gutes Miteinander finden. Diese Hoffnung, die wir haben dürfen, weil wenn du dann auf seiner Beerdigung bist und dann wird so getan, als ob derjenige durch die Taufe Christ ist und alles okay ist und jetzt beim Herrn und er hat gelebt von Herrn und dann kennst du die Person und weißt, die wollten nichts mit Gott zu tun haben. Und hat es auch klar und deutlich gesagt. Es macht so einen Unterschied aus. Es ist so was anderes, als Christ durchs Leben gehen zu dürfen und nicht zu denken, ja, jetzt ist er weg. Ich werde ihn nie wiedersehen, es ist aus, es ist vorbei. Sondern diese gewaltige Hoffnung zu haben. Ich werde wieder mit dieser geliebten Person vereint sein und wir werden zusammen den Herrn von Angesicht zu Angesicht sehen und in einer Qualität erleben, von der wir auf dieser Erde nur träumen können. Was ist das für ein Vorrecht? Zu wissen, ich lebe auf dieser Erde als Kind Gottes. Ich bin geliebt und angenommen in all meinen Fehlern. Er verändert mich auch, der Heilige Geist. Er arbeitet an Dingen an mir. Wenn du Christ bist und sich in deinem Leben nichts verändert, an Charakter, an Umgang mit Situationen, dann bitte lad den Heiligen Geist ein, dass er wirklich Teil deines Lebens ist. Weil dort, wo Gott lebt und er lebt in uns, wenn wir wirklich an ihm glauben, dort, wo wir ihm auch Veränderung wollen, dort kommt er und verändert Dinge. Er hat mich im Laufe der Jahre verändert. Und da bin ich sehr dankbar darüber. Meine Frau ist noch viel dankbarer dafür, dass der Herr auch mich verändert und an mir arbeitet. Es ist einfach ein Vorrecht, ihn zu haben. Es ist ein riesen Segen, so leben zu dürfen. Und das müssen wir uns immer wieder auch neu bewusst machen und vor Augen führen, weil jeder von uns hat seine Herausforderungen, hat seine Frustrationen und ähnliche Dinge. Aber wenn wir ihn im Fokus haben, 2. Korinther 3,18, auf ihn schauen, dann wird dieser Schleier weggetan von unseren Augen. Wir sehen Jesus Christus in seiner Herrlichkeit und werden in sein Bild verwandelt durch den Heiligen Geist. Und über das möchte ich heute auch in einer Art und Weise mit euch reden. Ich möchte heute mit euch den Jesaja 50 und 51 anschauen und mit euch über Ermutigung reden. Aber bevor ich noch über Ermutigung rede, weiß jemand, was das ist? Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte? Ein A5-Blatt, ja, genau. Das ist das Predigt-Handout Und wir machen das auch immer wieder und legen es auf den Stühlen auf oder es liegt hinten beim Eingang. Wenn du hereinkommst, da ist eine Zusammenfassung von jeder Predigt. Und das ist einiges Arbeit, das auch zu machen. Darum frage ich, verwendet es irgendjemand? Okay? Können Sie es brauchen? Weil sonst spare ich mir die Arbeit, wenn ich es dann jetzt mal wegschmeißen muss nach dem Gottesdienst. Okay, gut. Ist mir nur wichtig, dass du weißt, du kannst es mit nach Hause nehmen, du kannst es in Fragen oben ein bisschen drüber nachdenken, du kannst es in der Kleingruppe verwenden, du kannst, wenn du mit Leuten zusammenkommst, das verwenden und es kann wie ein kleiner Hauskreis machen oder ähnliches und für das ist es auch da und für das soll es dienen. Und wenn es nicht gebraucht wird, dann sagt es mir es auch bitte, dann spare ich mir ein bisschen Zeit und dann brauchen wir es nicht kopieren und so weiter. Eines der Dinge, die am meisten angefochten sind im Leben eines Christen, ist unsere Freude im Herrn. Und darum sagt uns die Bibel immer wieder, dass wir uns fokussieren sollen darauf, wer Gott ist und was er für uns getan hat. Aber wir sollen nicht nur uns darauf fokussieren, wir sollen einander in dem immer wieder ermutigen. Wir sollen füreinander da sein, wir sollen einander immer wieder aufbauen und stärken, weil wir einen Feind haben, der auch gegen uns angeht und der uns immer wieder versucht runterzuziehen und der uns versucht, den Blick auf Gott zu verstellen. Und Gott sei Dank hängen nicht immer alle Christen gleichzeitig in den Seilen. Sondern es gibt Leute, die sind vielleicht einmal entmutigt, dafür sind andere ermutigt. Und die ermutigt sind, sollen denen helfen, die vielleicht im Moment nicht so ermutigt sind oder Dinge aus den Augen verloren haben, damit wir uns gegenseitig stärken und auferbauen im Heiligen Geist. Und da möchte ich mit euch heute den Jesaja 50 anschauen und den Jesaja 51, weil er da einiges dazu sagt. Ich lese es kurz vor, ich lese von im Kapitel 50 vom Jesaja ab Vers 4. Und dort heißt: Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich weiß, wie ich den Müden ermutigen kann. Morgen für morgen öffnet er mir das Ohr, damit ich höre, wie ein Jünger hört. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich lehnte mich nicht auf und ich habe mich gestellt. Ich habe meinen Rücken denen entgegengehalten, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mir den Bart ausrissen. Ich habe mein Gesicht nicht vor Hohn und Speichel verborgen. Doch Gott, der Herr, wird mir helfen. Darum werde ich nicht beschämt dastehen. Deshalb habe ich mein Gesicht gehärtet wie einen Kieselstein. Ich weiß, dass ich nicht blamiert dastehen werde. Er, durch den mir Gerechtigkeit widerfährt, ist mir nahe. Wer will sich mit mir anlegen? Lasst uns zusammenkommen, dann redet er davon, dass Gott für ihn eintritt, dass Gott für ihn da ist, dass Gott für ihn in den Ring steigt sozusagen. Vers 9. Seht, Gott, der Herr, hilft mir. Wer will mich für schuldig erklären? Und dann in Kapitel 51 lese ich weiter. Alle, die ihr auf Gerechtigkeit aus seid, hört mir zu. Alle, die den Herrn suchen, schaut auf den Fels, aus dem ihr gehauen seid, den Brunnenschacht, aus dem ihr gegraben wurdet. Denkt an Abraham, euren Vater, und an Sarah, die euch gebar. Ich berief ihn als einen Einzelnen, segnete ihn und ließ ihn sich vermehren. Der Herr tröstet Zion und alle seine Trümmerfelder. Er macht sie Eden gleich, dem Paradies gleich und verwandelt seine Steppe in den Garten des Herrn. Dort werden Jubel und Freude herrschen, Lobpreis und Gesang erklingen darin. Wer war dieser Jesaja? Hat jemand schon mal gehört vom Jesaja? Jesaja war ein ganz großer Prophet, eigentlich der erste große Prophet in der Bibel. Und hat so um 900 740 bis 860 vor Christus in Jerusalem gelebt. Und so 50, 60 Jahre gedient dort, über fünf Könige hinweg gedient, war am Anfang sehr angesehen, stammt aus einer Adelsfamilie wahrscheinlich. Und durch seine herausfordernden Botschaften ist er immer mehr abgelehnt worden. Und die Leute waren gegen ihn und schlussendlich ist unter Manasse dann hingerichtet worden. Zeigen wir mal die eine Karte da. Das ist Israel. Israel war zur damaligen Zeit geteilt in das Reich Juda und in das Reich Israel. Der Jeremia und der Jesaja, die haben in Jerusalem gewirkt. Da seht ihr, wo die einzelnen Propheten im Alten Testament gewirkt haben und gelebt haben. Er hat die Zustände angeprangert, weil das Volk Gottes sich abgewandt hat von Gott. Sie waren noch religiös, aber ihr Herz war weit weg von Gott. Sie haben nicht auf Gott vertraut, sondern sie haben Bünde mit anderen Nationen gemacht, um sich zu schützen. Sie haben nicht mehr geglaubt, dass Gott derjenige ist, der ihnen beisteht und für sie kämpft und für sie da ist. Und das lastet Gott ihnen auch immer wieder an. Und über das redet er und über das spricht auch der Jesaja immer wieder und kommt vor sie. Die erste Hälfte vom Jesaja beschäftigt sich stark mit Gerichtsandrohungen, wenn das Volk nicht umgekehrt. Und die zweite Hälfte vom Jesaja, da lesen wir sehr viel über Gottes Trost und Gottes Herz und was er verändern wird und was er freisetzen wird. Weil Gott selber ein Ermutiger ist. Der Jesaja ist auch derjenige, der auf Gott reagiert. Im Kapitel 6, Vers 8, da sagt Gott, er sucht Leute, die eintreten für das Volk. Er sucht Leute, die sich ihm zur Verfügung stellen. Und der Jesaja sagt, hier bin ich, Herr, sende mich. Und der Rest von seinem Leben war nicht einfach. Aber Gott war immer bei ihm, Gott hat ihm beigestanden, Gott hat ihm geholfen. Und wir werden das auch noch ein bisschen anschauen, was es heißt, dass er sagt, dass sein Gesicht oder seine Stirn hart wie Stein ist, aber sein Herz ist weich geblieben. Er wird sogar im Neuen Testament über 50 Mal zitiert. Wir werden Stellen aus dem Alten Testament vom Jesaja genommen, weil der Jesaja ganz, ganz viel prophezeit hat, auch über Jesus Christus und über das, was er tun wird, wenn er kommt und was geschehen wird. Jesaja 53 ist so eine Stelle. Könnt ihr nachlesen, wo er über Jesus Christus prophezeit, dass er kommen wird, dass wir durch seine Striemen geheilt sind, dass er für uns ans Kreuz gehen wird, dass er für unsere Sünden zerschlagen wird, damit wir frei sein können, dass er bestraft wird für die eigenen Wege, die wir gegangen sind, nämlich die Wege ohne Gott, damit diese Beziehung mit Gott wiederhergestellt werden kann. Aber der Jesaja war trotz diesen Widerständen ganz erfüllt von dieser Hoffnung, dieser Zuversicht, weil er sein ganzes Vertrauen immer voll auf Gott gesetzt hat. Weil er gewusst hat, dass Gott schlussendlich seine Pläne zur Erfüllung bringen wird. Er hat gewusst, das, was Gott verheißen hat, wird zustande kommen, auch wenn es im Moment komplett anders ausschaut. Auch wenn Könige herrschen, die das Gegenteil tun, auch wenn das Volk Lichtjahre von Gott entfernt scheint, wird Gott einen Weg finden, das Herz des Volkes wieder ihm zuzuwenden. Und diese Hoffnung dürfen wir genauso haben, weil es ist derselbe Gott, es ist derselbe Herr, es ist der, der in der Geschichte schon so viel verändert hat, der auch heute vieles verändert. Schaut Nord- und Südkorea an. Was Gott da tut, das ist ein absolutes Wunder. Und da braucht es noch viel Gebet und da wollen wir auch dran festhalten, an diesem Gebet. Die Grundlage von dem, dass der Jesaja voller Hoffnung war und ermutigt war und auch in all den Gerichten immer wieder das Volk ermutigt hat und gewusst hat, wenn Gott was zulässt, wenn sich Dinge verzögern, dann nur aus einem Grunde, weil Gott will, dass die Dinge sich echt und ehrlich ihm zuwenden, die Herzen sich echt und ehrlich ihm zuwenden. dass er nicht zufrieden ist mit so einer netten, oberflächlichen Religiosität. Er ist nicht zufrieden, im Gottesdienst zu sitzen, ein paar Lieder zu singen und dann den Rest von der Woche so zu leben, wie es dir passt. Im Gegensatz zum Wort Gottes und im Gegensatz zu seinem Herzen, zu seinem Wesen. Er fordert die Leute auch knallhart heraus. Und darum sind die Leute zornig auf ihn und darum widerstehen sie ihm und darum sperren sie ihn ein und schlussendlich töten sie ihn auch. Weil er unangenehm war, weil er die Sachen beim Namen genannt hat. Aber die Grundlage von dem, was er sagt, finden wir in den ersten Versen vom Kapitel 50. Dort heißt es, das ist diese Stelle, wo Gott dann auch immer wieder spricht und die Dinge vergleicht mit einem Mann und einer Frau. Er sagt, er spricht über Israel als jemand, der Hurerei betreibt oder der sich von seinem Ehemann abgewandt hat, von jemand, der Unrecht tut. Und es ist symbolisch davon, dass das Herz des Volkes nicht mehr bei Gott ist, weil die Bibel geistliche Hurerei genauso bezeichnet, wenn wir uns von Gott abwenden. Und da sagt er und spricht genau in diesen Bildern, der Herr spricht, wo ist die Scheidungsurkunde, mit der ich eure Mutter fortgeschickt haben soll? Weil die Israeliten nicht nach Gottes Willen leben, aber dann sagen, ja, wo ist er denn und wieso tut er nichts und wieso erleben wir keine Wunder und wir opfern doch und wir tun das und das, aber ihr Herz ist nicht drin und darum spricht Gott dann so klar zu ihnen. An welchen von meinen Gläubigern soll ich euch verkauft haben? Nein, ihr wurdet vielmehr wegen eurer Sünden verkauft und eure Mutter wurden wegen eurer Missetaten fortgeschickt. Warum war niemand da, als ich kam und weshalb antwortete mir niemand, als ich rief? Ist mein Arm etwa zu kurz, um zu erlösen? Oder fehlt es mir an Kraft, um zu befreien? Bedenkt doch, dass ich das mit dem Meer befehlen kann, auszutrocknen. Ich kann Flüsse in Wüsten verwandeln, sodass die Fische aus Wassermangel verfaulen und vor Durst sterben. Ich kleide den Himmel in Dunkelheit und ziehe ihm ein Trauergewand an. Er sagt, wenn du zu mir kommst, wenn du dich an mich wendest, dann gibt es nichts, was meine Kraft aufhalten könnte. Mein Arm ist nicht zu kurz, nicht zu schwach, um zu helfen, egal in welcher Situation. Egal wie unmöglich sie ausschaut, egal ob die Heerscharen von fremden Nationen Jerusalem umzingelt haben oder Israel besiegt haben und so weiter. Egal was ist, wenn du zu mir kommst, dann werde ich dich retten. Wenn du mir vertraust, dann komme ich und verändere jede Situation, in der du drin steckst. Und du wirst sehen, du wirst nicht beschämt dastehen. Du wirst sehen, wie ich die Dinge tue. Wer auf den Herrn vertraut, wird nicht zu Schanden werden, sagt das Wort Gottes, wird nicht beschämt dastehen. Es mag vielleicht dauern, es mag vielleicht nicht alles hier auf der Erde sichtbar werden, aber wir sind ja Menschen, die eine Ewigkeit vor uns haben. Wir sind Menschen, die, wo es nach dem Tod weitergeht. Mit dem Tod ist nicht Schluss. Der Tod ist eigentlich erst dieses Eintreten in das, was Gott für uns vorbereitet hat. Weil hier auf der Erde sind wir Fremde, sagt das Wort Gottes. Und wenn ich meine Belohnung vielleicht nicht hier in vollem Ausmaß empfangen kann, Gott sei Dank, weil die Belohnung, die ich dort bekomme, ist um so viel größer und herrlicher und schöner, dass ich mit Gott feiern werde. Wenn Jesus Christus wiederkommt, wird es eine Riesenparty geben, eine Hochzeit über Tage, Wochen, keine Ahnung, vielleicht Jahrzehnte, wahrscheinlich. Es wird wie ein ewiges Feiern sein, mit Gott zusammen zu sein, als keine Not, kein Leid und nichts mehr gibt. Aber da spricht er sie an und sagt, hey, ich habe dich nicht verlassen. Ich bin nach wie vor bei dir und das zeichnet Gott aus, dass er bei den Menschen ist, selbst wenn die Menschen sich abwenden von ihm. Selbst wenn du dich von Gott abwendest, bleibt sein Herz dir gegenüber offen und er sehnt sich danach, dass du zu ihm zurückkommst. Beispiel vom verlorenen Sohn sehen wir das ganz klar und deutlich. Er liebt jeden Menschen, er will nicht, im Thessalonicher sagt er das, er will nicht, dass ein einziger verloren geht. Aber natürlich müssen wir Menschen da mit ihm zusammenwirken und zusammentun, zusammenarbeiten. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wer bin ich? Wie sehe ich mich? Sehe ich mich als ein Sohn, als eine Tochter des Allerhöchsten, als ein Erbe Jesu Christi, als jemanden, den Gott frei gemacht hat, weil er ihn so sehr liebt und weil er für ihn ist? Oder sehe ich mich als einen armen, verdammten Sünder, der vielleicht, wenn er lang genug herumjammert, irgendwann doch durch Gottes Gnade noch den Weg in den Himmel schafft? Ist aber nicht das Bild, das Gott von uns hat. Der Paulus sagt, du und ich, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Weißt du, wer wird gern Botschafter sein für Österreich oder so zum Beispiel? Kriegst du eine Menge Kohle, wohnst in schönen Häusern, Auslandsreisen, die alle bezahlt werden. Botschafter sein ist eine Ehre. Da nimmt man nicht jeden. Wenn du der Botschafter eines Landes bist, hast du eine Autorität. Du sprichst für dieses Land, für das du stehst. Und wie viel mehr ist es die Ehre, dass wir Botschafter für Jesus Christus sind. Ich habe gelesen von Billy Graham. Ihr kennt den Billy Graham, der vor kurzem gestorben ist, einer der größten Evangelisten. Den Billy Graham, der hat ja mit, keine Ahnung, ich glaube 18 verschiedenen Präsidenten zu tun gehabt. Ein großer Mann Gottes, und eines Tages wollten sie ihn zum Präsidenten machen. Er war so beliebt bei den Leuten, er war so weltweit bekannt, dass sie ihn gefragt haben, ob er bereit wäre, Präsident von Amerika zu werden, anzutreten zur Wahl, weil sie überzeugt waren, er gewinnt. Und wisst ihr, was er zu ihnen gesagt hat? Präsident werden? Warum soll ich eine Stufe runtersteigen? Ich bin ein Botschafter an Christi Stadt. Ich vertrete den Allerhöchsten hier auf der Erde. Wieso soll ich jetzt Präsident werden? Er hat gewusst, welche Stellung genau er in Gottes Augen hat. Und dass das gar nicht mehr getoppt werden kann. Es gibt keine größere, schönere, tollere Stellung, als ein Botschafter Christi zu sein. Als das Evangelium zu tausenden, Millionen von Leuten zu bringen und ihnen zu helfen, dass sie Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser annehmen. Du und ich, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Aber wenn wir Botschafter sind, dann verpflichtet uns das auch zu was, oder? Also wenn der Botschafter von Österreich zu einem Bankett beim Präsidenten von Amerika eingeladen wird, dann kommt er nicht in der kurzen Hosen und im T-Shirt dorthin, sondern kommt als Repräsentant seiner Regierung dorthin. Er kommt mit Vollmacht und mit Ehren und so weiter dorthin. Ja, das ist dann nur bei diesen speziellen Empfängen, wo dann die Blasmusik spielt und Schnaps ausgegossen wird, das gibt's auch. Aber bei all diesen Dingen kommt er dorthin und es wird von ihm auch erwartet, dass er sich entsprechend aufführt, oder? Also der Botschafter kommt hoffentlich nicht dorthin, sauft sie nieder und räumt das Buffet leer, sondern er repräsentiert etwas. Es gibt diese Aussage, Noblesse oblige, Adel verpflichtet. Wenn du aus einem Adelsgeschlecht kommst, hast du eine gewisse Verpflichtung, wie du lebst und wie du dich aufführst. Wenn du im Geistlichen geadelt bist, weil du ein Botschafter Christi bist, dann haben wir auch eine gewisse Verpflichtung. Es hat aber nichts damit zu tun mit äußeren Regeln, aber es hat zum Beispiel damit zu tun, dass ich nicht betrunken und besoffen durch die Gegend ziehe, wenn ich ein Botschafter Christi bin. Das hat damit zu tun, dass ich nicht durch die Gegend hure oder ähnliche Dinge mache, weil so repräsentiere ich nicht meinen Herrn. Es hat nicht mit Äußerlichkeiten zu tun, mit Regeln, die wir halten, sondern es hat damit zu tun, dass jemand mein Herz verändert hat. Wenn du jemanden liebst, dann tust du dem Gutes, weil du ihn liebst. Und du achtest darauf, dass du Dinge tust, die ihn nicht verletzen. Und genauso hat Gott uns dazu berufen. Im Jesaja 51 lesen wir das. So vorgelesen: Alle, die ihr auf Gerechtigkeit aus seid, hört mir zu. Alle, die ihr den Herrn sucht, schaut auf den Felsen, aus dem ihr gehauen seid, den Brunnenschacht, aus dem ihr gegraben wurdet. Was heißt das? Bist du aus dem Felsen gehauen? Das ist eine Symbolik, die die Bibel nimmt, um ganz fest auszudrücken: Erinnere dich doch daran, wer du bist in Jesus Christus. Erinnere dich daran, von wem du abstammst. Von wem stammst du ab? Fangfrage. Von wem stammst du ab? Du stammst von? Vom Felsen. Welchem? Amen. Du stammst von Gott ab. Du bist von Neuem geboren. Als du von Neuem geboren wurdest, bist du ein Kind Gottes geworden. Dein Papa ist der Vater im Himmel. Dein Bruder ist Jesus Christus. Der Heilige Geist, seine Kraft, Jesus und der Vater leben in dir. Und weil das so ist, sagt er, erinnert euch daran, weil der Feind versucht ja immer wieder, was anders einzureden, oder? Oder bin ich da der Einzige, der manchmal mit diesen Dingen kämpft? Der Feind kommt mit Entmutigung, mit Minderwertigkeit, wirft da alles vor, was du nicht perfekt machst und was du vielleicht falsch gemacht hast. Aber Gott nimmt diese Dinge und nimmt sie weg von dir. Er vergibt dir, er stellt dich wieder her, er hebt dich empor, sodass du als Heiliger vor ihm leben kannst, als jemand, der mit ihm Kontakt haben kann, der mit ihm Beziehung hat. Du musst nicht erst 15 Bäder machen und 3 Wochen fasten und sonst irgendwas und dann kannst du mal leise bei Gott anklopfen und sagen, du darfst jederzeit und immer zu ihm kommen. Was für ein Vorrecht ist es das? Und trotzdem werden wir es manchmal so gewohnt, dass es uns manchmal an der Ehrfurcht mangelt, wenn wir vor Gott kommen. Dass wir nicht seinem Wesen entsprechend vor ihm kommen. Nicht nach dem Leben, wie wir eigentlich geschaffen sind. Der große Kampf der Christen oder als Christ ist dieses: Glaube ich Gott, wer ich bin? Oder glaube ich den Lügen des Teufels, wer ich bin? Der Teufel sagt, du bist nichts, du kannst nichts, du trau dich bloß nicht, unter Gottes Augen zu kommen. Und Gott sagt, komm zu mir, mein Sohn ist für dich gestorben. Gib deine Lasten mir ab, gib deine Sünden mir ab. Du bist nicht mehr gezwungen zu sündigen, weil du freigekauft bist durch das Blut Jesu. Die Sünde hat keine Macht mehr in deinem Leben. Aber das bedeutet dann auch, dass ich danach leben soll. Das bedeutet auch, dass ich dann Gott entsprechend lebe, wenn ich weiß, wer ich bin. Ich muss nicht mehr saufen, ich muss nicht mehr das und das und das und das tun, die Dinge, die Gott widersprechen. Aber nicht aus meiner Kraft, okay? Sondern weil er uns frei gemacht hat. Nicht, weil ich mich jetzt am Riemen reiße, sondern weil ich mein Vertrauen in Gott setze und glaube, was er gesagt hat und dann entsprechend handle und sage, nein, das brauche ich nicht. Ich habe was Besseres. Nämlich ihn. Ganz besonders wichtig ist, dass wir uns das bewusst machen, wenn wir in so Konfliktsituationen hineinkommen. Wer wir sind. Wenn du einmal einen Streit mit deinem Ehepartner hast, dann ist es wichtig, dass du daran denkst, wer du bist. Nämlich, dass du ein Kind Gottes bist, aber der andere auch. Wir denken dann immer so in unserer Beziehung, aber der andere, wir zwei sind ja in Ordnung und uns geht es ja gut, aber Der andere ist genauso ein Kind Gottes. Und es gibt jemanden, gegen den wir kämpfen sollen, aber das ist nicht der andere, sondern der Teufel, der uns versucht, weiß zu machen, dass wir was anderes sind, wie das, was Gott sagt über uns. Mama mia, ich habe schon die halbe Predigt hinter mir. In Vers 50, Kapitel 50, Vers 4, das haben wir vorher gelesen, dort heißt es, du Herr, steht da, der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden ermutigen kann. Für was hat Gott dir deine Zunge gegeben? Damit ich über meinen Ehepartner schimpfen und kann, damit ich mich auslassen kann über meinen Bruder, meine Schwester, damit ich einmal den Politikern so richtig einmal eins reinhau, weil ich am Stammtisch mich auslasse, was das doch alles für Pfeifen sind und ich wüsste ja viel besser. Haben wir unsere Zungen dafür? Im Jakobusbrief lesen wir, dass unsere Zunge nicht fluchen und segnen gleichzeitig soll, sondern unsere Zunge ist dazu gemacht, dass wir andere segnen, dass wir sie ermutigen, dass wir sie aufbauen. Der Herr hat uns so eine Zunge gegeben, sagt das Wort, und er erweckt uns jeden Morgen, damit wir hören, wie ein Jünger hört. Was bedeutet das jetzt wieder? Er weckt uns jeden Morgen unser Ohr, damit wir von ihm gute Dinge empfangen können, die wir über uns selber und über andere aussprechen und proklamieren. Wir sollen das Leben wählen und das Leben ist Segen, Segen auszusprechen. Aber wir tun oft das Gegenteil. Wir sprechen Fluch aus über den anderen. Wenn wir von Gott hören, wenn du da in den Gottesdienst kommst und der Herr gibt dir ein Wort für jemanden, dann ist es eine prophetische Einsicht, die Kraft hat, um Dinge zu verändern. Wenn jemand niedergeschlagen im Gottesdienst kommt, der Paulus sagt, wenn wir in den Gottesdienst kommen, soll jeder einen Psalm haben, ein Wort der Ermutigung, eine Auferbauung. Wir sollen einander stärken. Weil dieses Wort Gottes die Kraft hat, Dinge komplett zu verändern. Und das ist der Grund, warum der Feind alles dran setzt, dass wir nicht gut übereinander reden. Alles dran setzt, dass wir schlecht übereinander denken. Und es mag ja durchaus wahr sein, manches, okay? Keiner von uns ist perfekt. Jeder von uns macht Fehler. Aber das bedeutet nicht, dass die Person nicht mehr ein Kind Gottes ist. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt alles, was mich ärgert, einfach rauskotzen kann und dem anderen an den Kopf werfen kann, sondern es bedeutet, dass ich in dem Moment innehalten soll, mich daran erinnern soll, wer ich bin und mich dementsprechend aufführen soll, weil der Heilige Geist mir hilft dabei. Glaubst du, wenn der Botschafter von Österreich zum Präsidenten von Amerika kommt und der Präsident von Amerika sagt irgendwas, was dem Botschafter jetzt nicht gefällt, dass der aufsteht und dann anfängt, über den Trump zu schimpfen und ihm alle Schand sagt und was für ein Idiot er ist oder ähnliche Dinge? Hoffentlich nicht. Er ist ein Botschafter und repräsentiert sein Land. Und wenn der was Falsches sagt, dann wird er höflich versuchen, seinen Standpunkt klarzumachen und zu vermitteln. Und wir sollen das auch. Er öffnet unser Ohr, damit wir hören, wie ein Jünger hört, und damit unsere Zunge diese guten Sachen ausspricht über dem anderen. Sprichst du diese Dinge aus über deinem Ehepartner? Sprichst du diese Dinge aus über deinen Kindern? Sprichst du Segen aus oder Fluch über deinen Geschwistern? Über den Menschen da draußen, die Gott wichtig sind? Segnest du den Autofahrer vor dir? der genau weiß, dass es du eilig hast und darum extra 10 km/h langsamer fährt, wie man darf. Ich glaube, ihr wisst, wovon ich rede. Ich möchte noch 2, 3 Sachen konkret machen, wenn das okay ist für euch. Wir alle erleben Widerstände. Und wir alle sind Menschen und wir machen Fehler. Aber Gott fordert uns immer wieder auf und ermutigt uns, mit diesen Fehlern gottgemäß umzugehen. Und das bedeutet, wie ich schon vorher gesagt habe, vielleicht manchmal innezuhalten und nicht gleich das zu sagen, was dir in den Sinn kommt, wenn der andere jetzt dich aufregt. Erinnere dich, aus welchem Fels du gehauen bist. Wenn dein, ich bleibe jetzt mal in der Ehe, weil das da knatscht so öfters. Wenn in der Ehe, wenn es da knatscht und du dich ärgerst über etwas und kurz mal innehältst und dir bewusst machst, Moment mal, ich bin ein Kind Gottes, er liebt mich. Aber er liebt nicht nur mich, er liebt auch meinen Ehepartner. Vielleicht wäre das schon die erste Ebene zu sagen, okay, jetzt schnaufe ich mal durch und jetzt lade ich dich ein, Heiliger Geist, und sag, komm du, hilf du mir in der Situation. Ich möchte jetzt nicht einfach aus meiner verletzten Seele heraus reagieren. Ich möchte jetzt positiv reagieren. Ich möchte jetzt Leben hineinbringen in diese Situation und nicht Fluch. Hilf mir, Heiliger Geist. Du weißt, aber du kannst mir helfen. Und du wirst erleben, wie er es tut. Du wirst erleben, wie er dir hilft. Wie er die Dinge in seine Hand nimmt, wie du dich wieder beruhigen kannst. Vielleicht ist es notwendig, dass du mal 1/4 Stunde spazieren gehst. Gut möglich. Aber dann sag du, rede mal in 1/4 Stunde, ich muss jetzt mal rausgehen, mich wieder halbwegs da fangen oder runterkommen und ich möchte einfach das im Gebet vor Gott bringen und dann reden wir weiter miteinander. Alleine das wird schon viele Dinge besser machen. Und mir geht es nicht anders dabei, versteht mich, auch ich muss diese Dinge lernen, Schritt für Schritt in meinem Leben umzusetzen und hineinzunehmen. Wenn diese Widerstände kommen, und das ist das, was er sagt, er hat sein Gesicht hart gemacht, aber nicht sein Herz. Und das Problem, wenn wir miteinander im Clinch liegen, ist, dass unser Herz hart wird, nicht unser Gesicht. Was meint er damit? Unser Gesicht hart zu machen heißt, dass ich Gottes Hilfe in Anspruch nehme, dass diese Anklagen oder Anschuldigungen abprallen an mir. Aber mein Herz bleibt weich, mein Herz bleibt voller Liebe der Person gegenüber. Mein Herz will Wiederherstellung, mein Herz will Wertschätzung und Liebe und Achtung ausdrücken. Und es geht nur mit dem Heiligen Geist, es geht nur mit Gott. Ich möchte euch noch dieses eine Beispiel bringen. Wenn wir lesen, dass wir sogar unsere Feinde lieben sollen und unseren Feinden Gutes tun, um wie viel mehr sollen wir dann unseren Geliebten, unseren Freunden, unseren Geschwistern was Gutes tun? Oder? Es gibt diese Bibelstelle im Römerbrief, wo es heißt, wenn deine Feinde dir was Böses tun, dann tu du ihnen Gutes und du wirst glühende Kohlen auf ihr Haupt sammeln. Kennt's? Schon mal gehört, diese Bibelstelle? Manche gehen jetzt her und interpretieren das so, also okay, jetzt liefere ich meinen Ehepartner zum Beispiel in einem Ehestreit oder sonst irgendjemand, liefere ich den Gott aus, und Gott wird ihn viel härter annehmen, wie ich das kann. Er wird ihn viel mehr bestrafen. Das ist so fast eine indirekte Bestrafung von der Person. Das ist aber mit diesem Beispiel nicht gemeint. Ich habe Bill Johnson hat darüber gesprochen, hat gesagt, es war früher so, dass es im Dorf eine große Feuerstelle gegeben hat. Ich weiß nicht, wo er das Beispiel hat. Und da hat man geschaut, dass das Feuer den ganzen Tag brennt. Und wenn die Leute von der Arbeit, vom Feld zurückgekommen sind, dann konnten sie zu der Feuerstelle gehen und sich Kohlen holen, damit sie sich was zum Essen machen konnten. Und damals haben die Leute, im Mittleren Osten tragen sie die Dinge oft auf dem Kopf. Und jetzt hat es Leute gegeben, die weiter weg von dieser Feuerstelle gelebt haben. Und wenn die da Kohlen geholt haben und nach Hause gegangen sind, bis sie zu Hause waren, war das Feuer aus, weil es zu weit war. Also sind die Leute hergegangen, die ihnen was Gutes tun wollen. Und immer wenn die an einem Haus vorbeigegangen sind, hat einer eine glühende Kohle genommen und hat sie oben reingeschmissen. Und so ist das Feuer am Brennen geblieben, bis sie zu Hause waren. Dieses glühende Kohlen auf ihrem Haupt sammeln ist kein Racheakt, sondern wirklich dem anderen was Gutes tun. Und Gott sagt es, wir sollen nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern Böses mit Gutem vergelten. Und wie viel mehr untereinander. Amen. Die anderen Dinge lassen wir jetzt einfach mal weg. Du bist ein Kind Gottes und du hast sein Wesen. Der Ermutiger, der Heilige Geist lebt in dir und darum kannst auch du ermutigen. Und lass uns das bewusst tun, weil wir Europäer sind grottenschlecht in diesem Ermutigen. Wir brauchen Gottes Hilfe da. In Vorarlberg sagt man, nicht geschimpft ist nur gelobt. Völliger Irrsinn, teuflisch, hat nichts mit Gott zu tun. Wir sollen loben so oft wie es geht. Du brauchst 7-mal Lob, damit du eine Kritik aushalten kannst, sagt die Psychologie, damit das in etwa in der Balance ist. Umso mehr loben sollen wir, solange es uns gut geht. Okay? Damit bauen wir ein Guthaben auf und wenn es dann einmal ein bisschen knatscht, dann hilft uns das leichter, mit diesen Dingen umzugehen. Wenn es zum Konflikt kommt, dann mach dir bewusst, wer du bist und weise den Teufel zurecht. Jakobus 4,7 heißt: Ordne dich Gott unter, widersteh dem Teufel und er muss vor dir fliehen. Mache Ermutigung zu deinem Lebensstil. Vater, wir beten jetzt, dass du uns hilfst, ermutiger zu sein. Herr, wir bitten dich, dass du uns speziell in so Situationen, wenn wir persönlich herausgefordert sind, uns hilfst, Herr, dass wir dem anderen in Liebe und in Wohlwollen begegnen. Vater, wir beten von ganzem Herzen, dass du uns all die Schuld nimmst, die wir uns auf uns geladen haben, indem wir über andere schlecht geredet haben, geschumpfen haben oder negative Dinge über sie geredet haben. Herr, du sagst, dass wir von jedem Wort Rechenschaft geben müssen, wenn wir eines Tages vor dir stehen. Und Herr, wenn wir Rechenschaft geben, dann wollen wir dir Rechenschaft von guten Worten geben. Herr, ich bete, dass wir eines Tages vor dir stehen und du sagst, wow, du hast es so toll gemacht. Du hast gut Böses mit Guten vergolten. Du hast, wenn jemand was Negatives zu dir gesagt hat, was Positives über ihn gesagt. Du hast gebetet für die Person, du hast sie gesegnet. Du warst ein Segen auf dieser Welt. Herr, ich bete, dass wir das eines Tages hören, wenn wir vor dir stehen. Und du weißt, Herr, wir brauchen dich dazu, wir können das nicht aus uns selber. So laden wir dich ein, Heiliger Geist. Sei du der Wächter über unsere Zunge. Herr, wenn solche Gedanken schon kommen, dass es bei uns klingelt, dass der Heilige Geist uns darauf aufmerksam macht und sagt, ups, Vorsicht, aufpassen. Und gib uns die Gnade, dass wir dann all das ablegen und loslassen. Uns bewusst machen, dass wir deine Kinder sind und dass wir so handeln wie deine Kinder, Herr. Herr, mach uns zu Ermutigern. Mach uns zu Segensmenschen. Mach uns zu Leuten, die Leben bringen und nicht Tod. Und hilf uns, uns gegenseitig dabei zu ermutigen. Hilf uns, Herr, uns gegenseitig dabei zu ermutigen. Ich bete darum im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich segne dich mit dieser Gnade in einem ganz neuen Ausmaß. sei ein Segensbote, sei ein Friedensstifter, sei ein Ermutiger. Amen.